Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Herzlich willkommen bei Literadio. Zu Gast bei mir ist Wladimir Wertlieb. Herzlich willkommen, lieber Wladimir.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Wir sprechen heute auf der Leipziger Buchmesse über den neuen Roman von dir, Die Heimreise, erschienen bei Residenz. In dem Roman geht es um eine junge Frau, die zum Arbeitsdienst in Kasachstan ist und dann die Nachricht von der erhält, dass ihr Vater schwer krank ist und sie zurück nach Leningrad fahren muss. Und es ist Roman, aber es ist am Anfang steht, dass er eben Erzählungen von deiner Mutter ist. Ist das inspiriert?
Ja, es ist inspiriert von den Erzählungen meiner Mutter. Also meine Mutter ist jetzt 86 Jahre alt. Sie war in den 1950er Jahren in der Sowjetunion Studentin und hat damals an der großen Neulandgewinnung teilgenommen, wie das genannt wurde unter Chruschtschow. Dieses Podnetie Zeleny, für jene, die Russisch können, die kennen den Ausdruck. Also damals wurde die Steppe urbar gemacht in Kasachstan und in Teilen Sibiriens, und dort wurde dann Kukuruz angebaut und Getreide und vieles andere mehr. Also es war kein Arbeitsdienst im engeren Sinne, weil bei Arbeitsdienst, das assoziiert man bei uns gleich mit der Nazi-Zeit und mit so einem verpflichtenden halb Militär, halb Zivildienst für die Nazis im Rahmen eines Krieges. Das war es nicht, sondern es war formal betrachtet freiwillig. Also die Studierenden haben sich im Sommer dann freiwillig gemeldet zu diesem Einsatz. In Wirklichkeit aber wurde es von allen erwartet, dass sie sich freiwillig melden. Also wer sich nicht freiwillig meldete, der hatte dann Probleme, auch in seinem Studium. Und insofern fuhren dann alle mit, auch die Professorinnen und Professoren und die Assistentinnen und Assistenten. Also alle haben sich dann freiwillig unter Anführungszeichen gemeldet. Und meine Mutter hat das schon mir oft erzählt, dass ich Kind war, wie schlimm das war einerseits, weil da so ein riesengroßer Zug unterwegs war aus 60 Güterwaggons. Dort war die ganze Universität untergebracht, vom Rektor bis zu den Erstsemestrigen, fast alle. Und dieser Zug war dann 9 Tage unterwegs nach Kasachstan. Geplant waren, glaube ich, 6. Aber sie mussten vor jedem Krankenhaus dann Halt machen, weil sie dann die älteren Semester, die Assistenten, die Professoren, die dann krank geworden waren, einige sind dann auch gestorben auf dem Weg, dann wieder ausgeladen haben. Naja, und dann wurden sie in der Steppe abgesetzt und mussten dort dann irgendetwas urbar machen und irgendetwas sehen und ernten. Und einerseits war es für sie schlimm und waren die Umstände furchtbar bei diesem Arbeitseinsatz. Andererseits war das eben ihre Jugend und sie hatte dann auch gute Erinnerungen dran, weil sie war so jung und das war eben spannend für sie, mit diesen anderen jungen Leuten, mit den anderen jungen Frauen vor allem in der einen Brigade dann dort irgendwas zu machen, und das waren so lustige Anekdoten zum Teil. Und dann gab es eben die Geschichte, als mein Großvater schwer krank wurde, so jedenfalls stand das in dem Telegramm, das sie bekommen hatte, und sie musste dort weg, also man hat sie dann auch weggelassen. Sie musste sich dann allerdings allein so quer durch die gesamte Sowjetunion und 5 Zeitzonen, glaube ich, 4 oder 5 Zeitzonen durchschlagen, wieder nach Leningrad zurück. Das ist die Grundlage für den Roman, und ich habe mit meiner Mutter in den letzten Jahren noch einmal über all diese Geschichten geredet, und sie hat mir das alles noch mal erzählt, noch genauer. Zum Teil hat ihre Erinnerung einiges auch noch verfärbt, verstellt und im Alter ist noch einiges hochgekommen von dem, was sie vergessen hatte. Und von dem ausgehend habe ich dann einen Roman geschrieben, in dem allerdings auch viel erfunden ist, in dem auch Figuren vorkommen, die es so nicht gegeben hat, oder Sammelfiguren. Und ich habe dann versucht, so ein Kaleidoskop einerseits der Sowjetunion jener Zeit zu erschaffen, andererseits aber auch ein bisschen die Mentalität des ganzen Landes und seine Geschichte zu beleuchten, weil ich ja so oft gefragt wurde, wie ist das zu erklären, was im heutigen Russland passiert? Wie ist es zu erklären, dass die Menschen im heutigen Russland zu 80% Putins Angriffs- und Vernichtungsfeldzug gegen die Ukraine unterstützen? Und wenn man diese Mentalität verstehen möchte und wenn man ein bisschen so in die Tiefe geht und nicht nur in Klischees und sozusagen oberflächlichen Zuschreibungen denkt, sondern auch ein wenig differenzierter schauen möchte, dann ist es vielleicht auch gut, in die Geschichte zurückzugehen. Und ich hoffe, dass mein Roman unter anderem auch dazu beiträgt, um da ein wenig aufklärerisch und erklärend zu wirken.
Also wenn du sagst, die Zeit, in der Zeit die spielt, es ist eine ganz besondere Zeit, also wird auch von den Figuren immer wieder gesagt, die Zeiten ändern sich. Es ist gerade eine Umbruchszeit, die Lina eben auch, 21-jährige Studentin, Mathematiklehrerin, immer wieder bemerkt, dass jetzt Sachen möglich sind, die vor ein paar Jahren noch nicht möglich gewesen wären. Es ist eben die Rückreise ist sehr lange und wo sie mit dem Schiff dann in einer Stadt ankommen, ist ein großes Schild Willkommen in der Stadt des Trampeltiers und das ist eben unterhalten sich dann die Schiffspassagiere, dass das eben sich niemand getraut hätte damals, aber dass es eben noch immer nicht ganz ungefährlich ist. Möchtest du was über diese Übergangszeit?
Gerne. Also die Geschichte spielt 1956 und die Lina, die meiner Mutter nachempfunden ist, ich habe sie eine Spur noch älter gemacht, als meine Mutter wirklich ist, also sie ist Jahrgang 35 und meine Mutter ist Jahrgang 38, aber ich habe das bewusst ins Jahr 1956 verlegt, weil das so ein Umbruchjahr in der Geschichte der Sowjetunion gewesen ist. Das war nämlich das Jahr des 20. Parteikongresses der KPdSU mit dem Beginn der Entstalinisierung, als Chruschtschow das erste Mal Stalin kritisiert hat und plötzlich war Stalin nicht mehr der größte Führer und Lehrer aller Zeiten und Völker, als er, so hat er früher gegolten, sondern war plötzlich auch ein Mensch mit seinen Fehlern, der auch Verbrechen begangen hat. Es wurden auch Millionen von Menschen rehabilitiert in dieser Zeit, die vorher verhaftet, umgebracht, eingesperrt wurden. Es waren auch Millionen von Menschen auf den Weg aus den Lagern, die wurden aus den Lagern entlassen und waren dann auf den Weg nach Hause oder an irgendwelche neuen Wohnorte, die ihnen zugeteilt wurden oder wo sie hin durften eben. Und natürlich war es immer noch ein totalitäres, repressives Regime. Aber es war eine Zeit, als viele Menschen zumindest noch die Hoffnung hatten, dass dieses System reformierbar ist, dass dieses Regime vielleicht doch noch sich zum Positiven entwickelt, dass dieser Kommunismus vielleicht doch keine so schlechte Idee war. Und gleichzeitig waren parallel dazu auch viele Menschen dennoch sehr zynisch, sehr verletzt, stark traumatisiert von dieser Stalin-Zeit und viele hatten auch keine Hoffnung mehr. Also es war eine sehr ambivalente Zeit, in der all diese Gefühle irgendwie auch oft auch widersprüchlich in den Einzelpersonen drinnen vorhanden waren. Einerseits die Hoffnung und die Erleichterung, dass die schlimme Zeit vorbei ist und dann doch wieder ein gewisser Pessimismus, wird das noch funktionieren? Ich meine, Chruschtschow war jetzt auch nicht unbedingt eine Lichtgestalt, die von allen geliebt und respektiert wurde. Es gab sehr viele Witze über Chruschtschow und es war noch die Anfangszeit der Chruschtschow-Ära. Da haben noch viele an ihn geglaubt. Und dann in den 1960er und 70er Jahren war das dann ganz vorbei. Also das, da kann eben die Zeit des Stillstands, Sastoi, wie das in Russischen genannt wurde, als eigentlich diese Ideologie nur mehr reine Rhetorik war und auch die Elite schon längst nicht mehr daran geglaubt hat und auch alle eigentlich dann nur mehr mitgelaufen sind in einen repressiven und sehr korrupten Regime.
Und auch was in der Zeit, also sie reist eben durch halb Russland und kommt eigentlich immer wieder an Städten, wo Fabriken, Riesenstädte neu aufgebaut werden in riesigen Maßstäben, aber irgendwie keine Leute da sind, keine Städte da sind. Sehr schön auch das eine Beispiel, wo sie eine Postkarte kaufen, die ein Schwindel ist, weil die Stadt der Zukunft drauf zu sehen ist und die Häuser noch gar nicht gebaut sind. Und es ist eben gerade dieser Umbruch, es wird noch groß geplant, aber es ist schon nicht mehr umsetzbar.
Ja, also diese Nicht-Umsetzbarkeit war vorher auch schon und das zieht sich eigentlich relativ klassisch durch die gesamte russische Geschichte eigentlich durch. Also wenn man zurückgeht zu den Potjomkinschen Dörfern, die ja zur Zeit Katharina der Großen im 18. Jahrhundert gebaut wurden und noch weiter zurück und bis in die Gegenwart. Ich meine, heute wird ein Krieg nicht als Krieg bezeichnet, sondern als militärische Spezialoperation. Also diese Heuchelei, diese Tendenz, etwas zu verstellen, etwas zu verschleiern, etwas bis ins Satirische, irgendwie auch bis ins Karikaturhafte zu verfremden und so den Leuten eine Realität vorzugaukeln, die es nicht gibt, von der aber angenommen werden kann, dass sowieso jeder versteht, dass es nur um eine Karikatur handelt und trotzdem tut das jedes Regime. Und das Absurde und das Bezeichnende ist ja, dass sich das, also ich kann jetzt nicht fürs Mittelalter reden, aber seit sozusagen der frühen Neuzeit sich durch die russische Geschichte durchzieht, trotz verschiedener Regime, trotz ganz verschiedener Ideologien, weil auch das Putin-Regime hat eine ganz andere Ideologie als die Sowjetzeit, aber das Strukturelle, sozusagen die Denkungsart, wie das neue, sozusagen im neuen Sprech heißt, diese Denkungsart ist dieselbe geblieben.
Und Lina ist eben die Hauptperson, aber sie ist nicht die einzige junge Frau, der wir begegnen. Sehr bald trifft Lina eine gleichalte Frau, die sich als Rauschan zuerst vorstellt und dann aber als Greta eben in Wirklichkeit sie hat einen falschen Pass mit deutschen Vorfahren. Und die beiden Frauen erzählen sich dann ihre Geschichten gegenseitig. Also es ist klar, dass eben Rauschan einen falschen Pass hat und es erzählt dann Lina ihre Geschichte, um dann umgekehrt die andere Geschichte zu erfahren. Und infolgedessen kommen auch viele Kindheitserinnerungen eben wieder in wird sich Lina gewahr. Und da hast du eine Lesestelle vorbereitet, wo es eben um so eine Kindheitserinnerung von Lina geht.
Genau, also Lina, diese Hauptfigur, die eben meiner Mutter ein bisschen nachempfunden ist, erinnert sich an eine Szene während des Krieges, als die Familie aus dem belagerten Leningrad, also die Blockade mussten sie dort, also den furchtbaren Blockadewinter 41-42 hat die Familie dann überlebt in Leningrad und dann wird die Familie evakuiert über den Ladogasee und kann dann flüchten und kommt dann in die Gegend von Yashkarala. Das ist ziemlich weit im Osten, im östlichen europäischen Russland und sie kommen in so eine Art Arbeitersiedlung und dort ist, also da, und sie erinnert sich als 6- oder 7-Jährige, was ihr dort passiert ist. Sie hat dort viele Freunde und Bekannte gewonnen in diesem Dorf Und alle fürchten sich vor einem Hund. Da ist ein Hund, so eine zottelige Bestie, die lebt bei einer alten Frau, die als Baba Yaga bezeichnet wird. Und die zottelige Bestie heißt Ivan der Schreckliche. Und da gibt es eben eine Szene mit diesem Kind, mit dieser Lina als Kind und diesem Hund. Und da möchte ich sozusagen den Anfang vorlesen. Ein zotteliges Ungeheuer jedenfalls. Es lebte in einer Hundehütte, die im Garten eines Hauses stand, das selbst nicht viel größer war als eine Hütte. Im Haus wohnte eine alte Frau, die angeblich immer schon da gewesen war, noch bevor die Siedlung gebaut und die Holzverarbeitungssuffrose gegründet worden war. Niemand wusste mehr genau, was die Frau vor der Kollektivierung getan hatte, ob sie Land besessen oder ob sie einen Mann oder Kinder gehabt hatte und wer Bescheid wusste, der schwieg. Wie die Alte hieß, habe ich vergessen. Wir, die Kinder, nannten sie Baba Yaga oder die Bestienfrau. Die Bestie, das war der Hund, hatte seinen Namen schon zwei Kindergenerationen vor uns erhalten. Ivan der Schreckliche. Die alte Frau nannte ihn anders, doch die Kinder, die schon in der dritten und vierten Klasse waren, erzählten es den Erstklässlern und diese erzählten es mit Schaudern, sich ängstlich umblickend, weil man nie wusste, welche anderen vier- oder zweibeinigen Bestien in der Nähe lauerten und lauschten den Kindergartenkindern weiter. Ivan der Schreckliche hatte vor dem Krieg ein Dutzend Hühner, sechs Kaninchen, zwei Schafe, ein Kitz, vier Katzen und ein Kleinkind gerissen. Seitdem verbringe der alte, aber immer noch sehr böse Hund den Rest seines Lebens an der Kette und seine Besitzerin gehe praktisch nie mehr aus dem Haus. Es sei eine große Mutprobe, den Garten der alten Frau zu durchqueren, ohne vom Hund angefallen und von der Hexe ins Haus verschleppt zu werden. Wer dies schaffe, werde von den anderen respektiert. Wer nicht, sei ein Feigling, mit dem niemand mehr etwas zu tun haben wolle. Über die furchtbaren Dinge, die im Haus geschahen, gab es nur Gerüchte. Sogar die älteren Kinder, die das Grundschulalter hinter sich hatten und in einem größeren Dorf die Mittelschule besuchten, sprachen nicht gern darüber. Denk nicht dran, sprich es nicht aus, hieß es in einem Kinderreim. Hast du Angst, kommt es ins Haus. Rufst du es, so holt es dich. Schreist du laut, so frisst es dich. Bist du fort, so merkt man's nicht. Man munkelte allerdings etwas von schmerzensschreienden mondlosen Nächten, von einer furchteinflößenden Silhouette auf einem fliegenden Besen, von einem großen Ofen, einer großen Schaufel und einem Kochtopf, der verdächtige Gerüche verströmte. Man wusste allerdings auch, dass die alte Frau Kaninchen züchtete und sich hin und wieder einen Braten gönnte. Legal war das nicht, doch kümmerte das niemanden, denn auch die Erwachsenen machten lieber einen Bogen um das finstere Haus. Misha, Mitya, Masha, Xusha und Vanya, meine besten Freunde, wünschten mir alles Gute. Als Waffen erhielt ich einen Knüppel und eine rostige Gartenschere sowie zahlreiche gute Ratschläge, wie ich mit dem Hund umzugehen hätte, wenn er mich anspringt. Die Kunst bestand darin, so nahe wie möglich an die Hundehütte heranzukommen, ohne vom Hund gebissen oder von der Baba Yaga ins Haus verschleppt zu werden. Alles hing davon ab, die Länge der Kette richtig einzuschätzen. Würde ich dabei einen zu großen Bogen um die Hütte und den Garten machen, hätte die Mutprobe keine Gültigkeit. Und ich müsste von vorne beginnen. Dass ich gekniffen hätte, würde sich in Windeseile im ganzen Dorf herumsprechen. Solch eine Schande wollte ich nicht riskieren. Langsam und vorsichtig öffnete ich die Gartentür und betrat den Garten, während Misha, Mitya, Masha, Xusha und Vanya hinter dem Zaun hockten und mich aufgeregt durch die Lücken zwischen den Zaunpfählen beobachteten. Vorsichtig setzte ich einen Fuß vor den anderen, immer die Hundehütte und das Haus im Augenwinkel. Soweit. Sie können sich denken, es passiert da noch einiges in diesem Garten. Also so einfach geht die Geschichte dann nicht aus. Also wenn sie wird nicht gefressen vom Hund, aber es passiert einiges. Und aber wenn Sie das wissen wollen, müssen Sie das Buch dann schon selber lesen. Ich schließe das an dieser Stelle ab, die Leseszene.
Ja, das Buch ist auf jeden Fall sehr lesenswert, sehr unterhaltsam und lehrreich in einem und liest sich wirklich sehr, sehr schön. Ich wollte noch zum Sprechen kommen auf die vielen historischen Details, die so nebenbei sich die Figuren gegenseitig erzählen oder irgendwie durch die Umstände ans Licht kommen. Wie hast du da recherchiert? Also es reicht von, also wenn jetzt bei der Rauschan, die erzählt, dass sie aus einer deutschen Siedlung in Wolhynien kommt, die im 1916 schon deportiert wurden, also die Eltern von ihr, und darauf meint Lina dann, dass sie nie davon gehört hat. Und Rauschan sagt, wir kennen schon alle Deportationen in unserem mächtigen und weitraumigen Vaterland, und solche Geschichten und Fakten, die man nicht weiß, gibt es ganz viele. Und wie hast du da recherchiert?
Ja, also unterschiedlich. Zum Teil habe ich einfach das in der Literatur gefunden. Oder es gibt Berichte, und bis hin, dass es irgendwelche Erinnerungen im Internet gab, die ich auf Russisch zum Beispiel nachrecherchieren konnte. Und Einträge und Querverweise. Also da war dann vieles zu finden, was auch für mich neu war. Und zum Teil habe ich das schon aus den Familiengeschichten heraus, mit denen ich aufgewachsen bin, gewusst, weil ich ja als Migrant, ich bin mit knapp 5 Jahren aus Russland emigriert und war dann mehr als 10 Jahre lang unterwegs, bevor ich mich mit meinen Eltern in Österreich niederließ, besser gesagt meine Eltern mit mir, ich war 15, und als wir auf dem Weg waren, in verschiedenen Ländern, waren natürlich diese Geschichten aus Russland und die Familiengeschichten eine Art Fluchtpunkt und Gegenheimat für mich. Und so habe ich mir vieles gemerkt, was vielleicht andere Leute dann vergessen oder was anderen Leuten nicht so wichtig ist. Aber dadurch, dass ich oft so allein war mit meinen Eltern in der Fremde, umgeben von vermeintlich mir feindlich gesonnenen Eingeborenen, die dann Sprachen sprachen, die ich nicht verstand, waren natürlich diese Erinnerungen und diese Familiengeschichten sehr wichtig für mich, und ich habe das konserviert, auch ziemlich gut mir gemerkt, vieles von dem, was ich gehört hatte. Und dann waren es Leute, die ich auch im Zuge der Migration oder auch später, die aus der Region kommen, getroffen habe. Also ein guter Freund von mir ist selber Russlanddeutscher, ein Schauspieler, der mir dann einiges erzählt hat. Da habe ich auch einiges übernommen in den Roman, verfremdet natürlich, und mit anderen Leuten, die ich getroffen hatte, die mir ihre Geschichten erzählt hatten. Das habe ich dann schon alles verwertet in der einen oder anderen Form, und manches habe ich dann natürlich nachgeschaut, nachgeblättert, nachrecherchiert, manches habe ich auch erfunden. Es ist eben ein Roman, es ist eben kein Geschichtsbuch, und ich habe mir dann doch auch einige Freiheiten erlaubt, auch bei der Beschreibung gewisser Städte in Kasachstan. Natürlich bin ich von der Realität ausgegangen, ich habe schon nachrecherchiert, wie Pawlodar oder wie Akmolinsk und diese Städte damals ausgesehen haben, aber bei den Details habe ich dann doch auch mir gedacht, so hätte es aussehen können an der Stelle.
Und noch eine, also die zwei jungen Frauen, die sprechen, die miteinander sprechen und sich anfreunden und auch vertrauen dann, die sind auch beide ausgegrenzt ein bisschen. Bei Lina kommt, sie ist aus einer jüdischen Familie. Und da wird auch thematisiert, dass sie eben als Kleinkind eben die Angst mitbekommen hat, weil eben die Züge zur Deportation von Stalin eben schon von der jüdischen Bevölkerung schon bereit standen, und dann eigentlich Stalins Tod, das eben ihnen das Leben gerettet hat quasi. Bei Rauschan, die ist als uneheliches Kind steht zwischen den Welten ein bisschen. Und beide Frauen haben gemeinsam aus unterschiedlichen Hintergründen, dass sie in der Schule und überall besser sein müssen, um sich durchzusetzen, um eben aus dieser Ausgrenzung zu reüssieren.
Ja, das stimmt. Also beide stammen eigentlich aus Minderheiten, also eben die Lina mit ihrem jüdischen Hintergrund oder jüdischen Herkunft, religiös ist sie ja nicht, und eben die Rauschan, die eben zum Teil einen zentralasiatischen Hintergrund hat, aber auch einen Russlanddeutschen. Und eben es wird auch die russlanddeutsche Geschichte, also ich nenne das jetzt salopp Russlanddeutsch, obwohl das, ja, da gibt es jetzt eine Diskussion, ob der Ausdruck jetzt angesichts des Ukraine-Krieges und dem Zerfall der Sowjetunion noch verwendet werden soll, aber man hat sich darauf geeinigt, dass damit eigentlich alle Deutschen in der ehemaligen Sowjetunion gemeint sind. Jedenfalls, es wird auch diese russlanddeutsche Geschichte hier beleuchtet. Und es ist interessant, dass das auch zwischen den jungen Frauen gar kein Thema ist, dass die eine Deutsche und die andere Jüdin ist. Also die Nazi-Vergangenheit spielt in diesem Kontext der sowjetischen Unterdrückung dann keine Rolle mehr. Das ist gar kein Thema, sondern das sind eher die Gemeinsamkeiten, dass beide eben verfolgten Minderheiten angehören. Das ist das, was auch zur Solidarität und mit zur Freundschaft der beiden Frauen beiträgt. Und auch ein bisschen in dieser Ambivalenz lebt, also aus dieser Ambivalenz heraus entwickelt sich der Plot des Romans.
Und es ist überhaupt den Menschen, die sie begegnen am Weg, also da erfahren wir auch viele Schicksale nebenbei, da ist auch eine große Solidarität, weil eben alle Ähnliches erlebt haben und vom Staat eben ungerecht behandelt wurden und dann auch eben die junge Frau schützen, obwohl das nicht ungefährlich ist.
Ja, also es ist ja beides. Also das ist eben auch die Ambivalenz dieses Landes, dass einerseits die Menschen oft unglaublich hilfsbereit sind. Das waren sie auch in der Stalinzeit auf eine bestimmte Weise. Dass sie in der Stalinzeit dass manche eben verhungernden Menschen im Lager oder an der Grenze zu einem Lager dann ein Stück Brot zugesteckt haben, obwohl das für sie dann oft auch die Todesstrafe bedeutet hat. Also viele Leute, die auch als Kriegsgefangene in der Sowjetunion waren, berichten eben von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber die Menschen oft dann wieder übereinander herfallen und in einer Art und Weise mit Brutalität einander begegnen, wie man es anderswo auch selten erlebt. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo dann eine Toilette eröffnet wird und dort gibt es Toilettenpapier, was damals absolut noch unbekannt war in der Sowjetunion, und alle wollen eine Rolle von diesem Klopapier erhaschen, weil das jetzt so eine Defizitware ist und sowas Außergewöhnliches, und da ist allen alles egal. Also die kämpfen dann wirklich miteinander mit Ellbogen und stoßen einander weg, nur um an dieses Klopapier zu kommen. Also es gibt eben diese zwei Seiten, und so einerseits diese unglaubliche Brutalisierung und dieser Zynismus in den Menschen, und andererseits in anderen Situationen, dort wo es wirklich drauf ankommt, kann dann plötzlich die Menschlichkeit wieder sehr, sehr stark durchkommen. Und ja.
Und es ist eben, also es gibt eine Szene, wo sie im Zug eben die Rauschern unterm Sitz verstecken und sie fast eben entdeckt wird, weil sie ist Raucherin und man riecht sie, und da halten dann alle vier drei.
Genau,
genau.
Also manchmal gibt es einfach die Situationen, gerade auf Reisen, aber das kennen wir auch, dass sich dann so Zufallsbekanntschaften ergeben auf einer langen Reise und plötzlich entsteht eine Art von Zusammengehörigkeitsgefühl. Man ist dann quasi Schicksal, man ist dann in einer Schicksalsgemeinschaft gefangen und man hält dann zueinander, obwohl man eigentlich nichts miteinander zu tun hat, und diese Reisegemeinschaft, diese Schicksalsgemeinschaft genauso wieder zerfällt, wenn die Reise zu Ende ist.
Wir sind jetzt dann schon am Ende. Es gibt noch sehr viel zum Sagen, weil es eben ein unheimlich vielschichtiger und ganz viele Sachen ansprechender Roman ist, der eben auch sehr informativ ist und vor allem aber auch wirklich lesenswert und empfehlenswert. Eben Wladimir Wertlieb, Die Heimreise, bei Residenz erschienen. Vielen herzlichen Dank, lieber Wladimir.
Herzlichen Dank, Astrid, für die Einladung und für das Gespräch. Danke sehr.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.de. www.stadtlitradio.org